Ein guter Investor ist ein Investor, der sein Geschäft darauf anlegt, dass es für die Ewigkeit angelegt ist, der den Übergang einer Praxis von einem Abgeber, der irgendwann perspektivisch ausscheiden will aus dem aktiven Behandlerleben, hin zu jungen, neuen Behandlern gestaltet und unterstützt. Idealerweise für immer. Aber ich glaube, wenn wir irgendwann in Deutschland auf 10% EMVZ vom Gesamtmarkt kommen, dann ist das viel und das wird ziemlich lange dauern. Ja? Also es wird ein Nebeneinander geben und ich glaube, solange man sicherstellt, dass alles ordentlich abläuft, dass Regelungen eingehalten werden, na, wird es dem deutschen Gesundheitssystem zugutekommen.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, das in der Zahnmedizin und vor allen Dingen in der Standespolitik stark polarisiert: Fremdinvestoren im Dentalmarkt. Während die Zahnärztekammern und kassenzahnärztlichen Vereinigungen Investoren gegenüber sehr kritisch sind und auch der Auffassung sind, diese investorengeführten medizinischen Versorgungszentren, kurz IMVZ, seien eigentlich mehr am eigenen wirtschaftlichen Erfolg als am Patientenwohl interessiert, positionieren sich die großen Praxisketten zunehmend auch als Sicherer der Versorgung, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und schwieriger Nachfolgesuche. Und auch als Lösung für die Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ganz oder zumindest zeitweise lieber angestellt als selbstständig arbeiten wollen. Geben wir noch ein paar Zahlen zum Hintergrund. Aktuell gibt es so ungefähr 1600 medizinische Versorgungszentren in der Zahnmedizin und davon sind etwa 30%, also so rund 500, in der Inhaberschaft eines Investors in verschiedenen Formen. So circa 4700 Zahnärztinnen und Zahnärzte werden in diesen investorengeführten medizinischen Versorgungszentren beschäftigt. Das entspricht etwa einem Anteil von 6,5% von allen in Deutschland beschäftigten Zahnärzten.
Unser heutiger Gast ist jemand, der mitten in dieser gerade von Marion skizzierten Diskussion steht. Franz Meyer, Chef der Accura Zahnärzte GmbH. Lassen Sie mich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Franz Meyer ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Accura Zahnärzte, der wahrscheinlich wohl größten MVZ-Gruppe im zahnmedizinischen Bereich. Er hat eine lange Dentalerfahrung. Er war weltweiter Vertriebs- und Marketingvorstand von der Firma Straumann. Und als Aufsichtsrat arbeitete er bei Noble Biocare und ist seit 2011 als Berater, Unterstützer und auch Kapitalgeber für viele spannende Projekte im Markt unterwegs. Im Jahre 2018 hat er die Accura Zahnärzte GmbH gegründet, mit heute wohl über 100 Praxen, die größte Praxisgruppe in Deutschland. Franz Meyer ist auch Sprecher des Verbands der Investoren in der Zahnmedizin, dem Bundesverband für nachhaltige Zahnheilkunde, dem BNZK. Wir möchten heute verstehen, wie sein Unternehmen arbeitet, wie er mit der häufig geäußerten Kritik umgeht, die, wie Marion auch schon skizziert hat, überwiegend aus den Standesorganisationen kommt und welche Chancen und Risiken Praxisketten heute für Patientinnen und Patienten und Zahnärzte und Zahnärztinnen haben. Herzlich willkommen, lieber Franz. Wir kennen uns schon lange. Herzlich willkommen, lieber Franz Meyer.
Liebe Frau Marschall, lieber Karl-Heinz, herzlichen Dank für die Einladung. Auch von meiner Seite ein warmes Willkommen an unsere Zuhörer.
Lieber Franz, schön, dass du da bist. Vielleicht starten wir mit deinem persönlichen Hintergrund. Kannst du uns ein wenig über die Gründungsidee der Accura MVZ-Gruppe berichten und verrat uns, was hat dich bewegt, das damals doch noch recht junge Thema der Zahnärzteversorgungszentren aufzunehmen und in diese Thematik mit deinen Gesellschaftern zu investieren?
Es wurde ja gerade schon gesagt, dass ich seit vielen Jahren in der Zahnmedizin weltweit und in Deutschland unterwegs bin. Dabei stößt man unweigerlich auf den Strukturwandel, der hier im Gang ist. Dieser betrifft die medizinische Versorgung im Allgemeinen, aber insbesondere eben auch in der Zahnmedizin. Hier gehen in den nächsten 10 Jahren Schritt für Schritt rund 50% der niedergelassenen Zahnärzte in den Ruhestand. Die nächste Generation möchte sich zu einem bedeutenden Anteil nicht mehr selbstständig niederlassen. Viele bevorzugen diesen wunderbaren Beruf als Angestellte auszuüben. Deshalb hat auch unabhängig von den Investoren die Zahl der angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte in den letzten Jahren stark zugenommen. Strukturwandel heißt auch immer eine Chance. Und insofern war ich sehr motiviert, diesen Strukturwandel mitzugestalten.
Jetzt fragen wir nochmal nach, was macht denn die Accura Zahnärzte GmbH genau? Also wir haben eben schon gehört, ungefähr 100 Praxen. Wo sind Sie eigentlich mit diesen Praxen vertreten und wie unterscheiden die sich von so einem klassischen zahnarztgeführten, zahnärztlichen Besitz auch befindlichen MVZ oder einer klassischen Zahnarztpraxis? 2018, als Sie anfingen, haben Sie ja zum Teil sehr namhafte Praxen gekauft. Man erinnere nur an die Praxis von Professor Kuri oder auch von dem Dr. Robert Kahn Koblenz.
Ja, oder von Markus Hürzler, um darüber zu sprechen, ja. Aber gut, was machen wir mit Accura? Wir betreiben rund 100 zahnmedizinische Gesundheitspunkte in Deutschland. Das muss man sich so vorstellen, wir haben bestens ausgestattete moderne Praxen mit einer professionellen Organisation, einer klaren Vier-Augen-Kontrolle für alle regulatorischen Anforderungen. Das heißt, wir sehen uns als eine Bereitstellung der administrativen und organisatorischen Infrastruktur für die angestellten Zahnärzte. Damit können die angestellten Zahnärzte, speziell junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner, sich auf die Behandlung und ihre Patienten konzentrieren. Das heißt, wir haben das, was im deutschen Gesundheitsmarkt am meisten fehlt, nämlich eine gute Nutzung von Arzt-Patientenstunden und weniger Zeitverschwendung für Mediziner durch Administration. Diese versuchen wir durch die Organisation und durch die Bereitstellung von zentralen Strukturen aufzufangen.
Werbung. 2026 feiern wir 40 Jahre Berliner Zahnärztetag. Feiern Sie mit uns. 40 Jahre kompetente zahnärztliche Fortbildung. Spannende Vorträge, interaktive Sessions und neue Impulse für Ihren Praxisalltag. Jetzt anmelden für den Jubiläumskongress am 13. und 14. März 2026 unter quint.news/bzt.
Interessanter Ansatz. Jetzt gibt es ja die Kritik, ich hatte da vorhin schon hingewiesen, dass vor allem aus der Standespolitik kommt dann immer der Vorwurf, ja, das wären ja sogenannte Heuschrecken, also irgendwelche Investoren, die was kaufen und dann wieder verkaufen und verscherbeln. Und der Rendite, das Renditeinteresse sei größer als das Interesse am Patientenwohl, an der Patientenversorgung. Nun haben Sie immer schon gesagt, Sie machen das anders, aber es gibt sicherlich auch andere Wettbewerber im Markt, die vielleicht wirklich auf Renditekurs unterwegs sind. Aber wie gehen Sie mit diesem Vorwurf um? Der kommt ja häufig.
Ich glaube, das ist wichtig, dass Sie das ansprechen. Ja? Und zwar auch deshalb, weil es eigentlich größer ist als die Zahnmedizin und auch größer als Deutschland. Wir haben heute insgesamt eine gewisse Verrohung des politischen Diskurses. In Deutschland haben wir vor 80 Jahren damit aufgehört, Menschen mit Tieren zu vergleichen. Dabei sollten wir auch bleiben. Insofern weise ich die Heuschrecke erstmal zurück. Lassen Sie uns über die Inhalte sprechen. Ich sehe den Vorwurf der Profitgier bei den Zahnärzten mit Investorenbeteiligung als aus der Luft gegriffen. Jeder, der eine Praxis betreibt, muss dort wirtschaftlich arbeiten. Ein Zahnarzt ist rein motivationstheoretisch, wenn es seine eigene Praxis ist, zu 100% aus dem Praxisgewinn bezahlt. Bei uns sind die Zahnärzte Angestellte. Das heißt, die Motivationssicht für Profitgier ist rein akademisch schon mal bei uns weniger gegeben als beim Niedergelassenen. Zusätzlich haben wir 4-Augen-Kontrollen. Zusätzlich hat die KZV KI-basierte Systeme, die den Missbrauch sofort erkennen würden. Die Fälle, die durch die Presse gehen, betreffen praktisch ausnahmslos übrigens niedergelassene Zahnärzte. Ob das die Leute sind, die mit ihrem Privatflieger durch Amerika gehen, ob das die Leute sind, die nach Südamerika abhauen. All diese Dinge sind Einzelfälle. Schwarze Schafe gibt es überall. Aber ich denke, wir brauchen einen qualitätsorientierten Diskurs, der treiberunabhängig ist.
Interessanter Hinweis, wobei man ja auch sagen muss, es gibt ja auch sehr unterschiedliche Modelle bei denjenigen, die jetzt in Zahnarztpraxen investieren, aus welchen Gründen auch immer und in welchem Konstrukt. Sie sind ja etwas anders aufgestellt als vielleicht andere.
Sie verstehen, dass ich nur über uns sprechen möchte. Ja, also ich will mir nicht anmaßen, über andere zu reden.
Die Frage habe ich Ihnen 2018 das erste Mal gestellt und seitdem immer wieder und Sie haben immer so geantwortet. Aber gut, Sie haben darauf hingewiesen, es gibt auch unter den niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzten immer wieder schwarze Schafe, die da aufpoppen und so wird es die sicher die auf der anderen Seite oder so gibt es die auf der anderen Seite ja auch. Wie stellen Sie sicher, Sie haben schon gesagt, Vier-Augen-Prinzip, das finde ich sehr interessant. Wie stellen Sie sicher, dass so medizinische Entscheidungen bei Ihnen auch wirklich unabhängig getroffen werden? Also nicht kein Interesse dahinter steht, vielleicht irgendwas zu verkaufen, was ja auch in Zahnarztpraxen passiert, sondern dass man sagt, medizinische Notwendigkeit, medizinische Entscheidung mit dem Patienten. Wie funktioniert dieses Vier-Augen-Prinzip?
Ja, wir haben verschiedene Instrumente, um uns die Abrechnung anzusehen. Die Abrechnung wird bei uns zentral nochmal kontrolliert. Ja. Und dabei vermeiden wir, dass es zu einer zu hohen Abrechnung kommt. Also unser Prinzip ist eine Vollständigkeit der Abrechnung. Ja. Die wird vom Zahnarzt natürlich verantwortet. Aber wir vermeiden, dass irgendjemand zu hoch abrechnet oder Dinge aufschreibt, die nicht geleistet worden sein können. Dazu haben wir KI-Tools, dazu haben wir Expertinnen, dazu schulen wir die Leute, sowohl jene in den Praxen, als auch natürlich unser zentrales Team in Frankfurt.
Und deckt die Behandlung dann das komplette Spektrum ab? Oder Sie haben ja damals sehr namhaft auch implantologische Praxen gekauft. Ist das immer noch so ein Fokus oder dass das Spezialistenpraxen sind oder ist das inzwischen auch die ganz normale allgemein zahnärztliche Praxis?
Bei uns ist es überwiegend die allgemeinzahnärztliche Praxis, ja. Also wir haben ein Netzwerk, das alle Spezialitäten der Zahnmedizin abdeckt, aber der Schwerpunkt liegt bei allgemeinzahnärztlichen Praxen. Und um dem vorzugreifen, unsere Praxen sind vorwiegend außerhalb der Zentren von Großstädten.
Als jemand, der ja seit vielen Jahren auch in der Praxis unterwegs ist und gerade auch bei den Prüfgremien mit dem Mandanten, das sind einzelne Zahnärzte, das sind auch Kooperationen, es sind auch investorenbetriebene Zentren mal, kann ich, glaube ich, bestätigen, dass es da keine besondere Auffälligkeit gibt im negativen Sinne. Diese MVZ unterliegen ja genauso den Steuerungs- und Kontrollmechanismen wie jeder einzelne zugelassene Vertragszahnarzt. Und es gibt also auf der einen Seite weder eine besondere Motivation bei den Prüfungsgremien, bekanntermaßen ja von Krankenkassen, von den gesetzlichen Krankenkassen und von den KZV-entsandten Zahnärzten besetzt, die eine besondere Jagd in Anführungszeichen auf MVZs der Investoren machen, die gibt es nicht, nach meiner Feststellung. Und es gibt genauso wenig besondere Auffälligkeiten, die die geprüften Praxen der Investoren unterscheiden von normalen Zahnarztpraxen. Im Gegenteil, manchmal stelle ich sogar fest, dass fast nahezu sehr, sehr vorsichtig agiert wird in der Abrechnung. Also dieser Vorwurf, den ich da immer wieder mal in der lese oder auch mal höre, der ist aus meiner Erfahrung heraus überhaupt nicht bestätigt und auch gar nicht, überhaupt nicht nachweisbar. Ich kann das nicht bestätigen. Von Einzelfällen abgesehen, die gibt es immer und überall.
Schwarze Schafe gibt's immer und überall. Ich habe eben gesagt, ich möchte natürlich nicht über die Marktbegleiter, das heißt die anderen Investoren, sprechen. Ja? Als Sprecher des Investorenverbands BNCK kann ich sagen, wir sprechen über diese Themen und dort herrscht ein großes Bewusstsein für die Ethik, gerade was die Abrechnung angeht und was diese Nicht-Profit-Gier angeht. Es ist nämlich viel zu kurzfristig gedacht. Wenn wir Praxen kaufen, dann kaufen wir die im Prinzip gesehen für die Ewigkeit. Weil wir zahlen ja einen mehrfachen Jahresgewinn zu dem Zeitpunkt, wo wir die Praxen kaufen. Also müssen diese Praxen deutlich länger als diese Jahre, die man vorher bezahlt hat, logischerweise gut funktionieren. Und das funktioniert nur, wenn wir zufriedene Mitarbeiter haben, wenn wir zufriedene Patienten haben, wenn wir bei den Mitarbeitern auch speziell zufriedene Zahnärzte haben. Das heißt, alles, was irgendwie auf eine kurzfristige Gewinnmaximierung gedacht wäre, ist unendlich schädlich. Wenn jemand ein unredliches Verhalten an den Tag legen würde, dann würde das Fehlverhalten eines Einzelnen durchschlagen auf die Tausenden von Mitarbeitern, die in allen MVZ-Gruppen angestellt sind. In unserem Fall sind es immerhin knapp 3000 Leute. Das heißt, unser Interesse an irgendeinem Shortcut, an irgendeinem Fehlverhalten eines Einzelnen ist extrem gering. Der Schaden, der dadurch für alle anderen entstehen würde, ist ein Vielfaches dessen, was man durch so ein Verhalten überhaupt gewinnen könnte. Also rein motivationstheoretisch nochmal, macht es keinen Sinn. Ein guter Investor ist ein Investor, der sein Geschäft darauf anlegt, dass es für die Ewigkeit angelegt ist, der den Übergang einer Praxis von einem Abgeber, der irgendwann perspektivisch ausscheiden will aus dem aktiven Behandlerleben, hin zu jungen, neuen Behandlern gestaltet und unterstützt. Idealerweise für immer.
Okay, verstanden. Schauen wir auf einen Punkt, der auch alle Praxen im Lande bewegt, das Thema Personal, sowohl das zahnärztliche wie auch das nicht zahnärztliche Personal, ist ja bekanntermaßen eine der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit. Wie gewinnt oder wie haltet ihr eure Zahnärztinnen und Zahnärzte und eure Fachkräfte?
Ist tatsächlich eine Riesenherausforderung, unabhängig jetzt von der Trägerschaft. Ob man jetzt eine Einzelpraxis hat, ein zahnärztliches MVZ oder ein MVZ in der Trägerschaft eines Investors. Heute muss man gute Arbeitsverhältnisse bereitstellen. Da haben wir mit rund 3000 Mitarbeitern natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten von attraktiven Zusatzleistungen. Zunächst einmal beginnt es damit, dass wir alle gesetzlichen Regelungen klar einhalten. Das heißt, in allen unseren Praxen gibt es die Lohnfortzahlung, es gibt einen Jobvorrat, es gibt Essenszuschüsse. Wir unterstützen gerade junge Zahnärztinnen in der Phase der Familiengründung durch flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeitmodelle, die zum Teil eben auch über mehrere Jahre hinweg ausgelegt sind. All das sind wichtige Vorteile, die wir bieten können. Damit sind wir ein attraktiver Arbeitgeber und wir werden weiter in dieser Richtung arbeiten, um das jeden Tag weiter zu verbessern. Erfolg ist in jedem Geschäft, aber insbesondere im Gesundheitswesen, ist ein Miteinander. Sie brauchen zufriedene Patienten, sie brauchen gute Behandler und sie brauchen sehr gute und motivierte Teams.
Marion hat das bereits angesprochen, dass der aktuelle Markt für eine Kette, die ja darauf ausgerichtet ist, sich zu erweitern, sich zu vergrößern, im Moment ja möglicherweise schon sehr schwierig geworden ist. Man mag jetzt vielleicht sagen abgegrast, aber welche Voraussetzungen muss denn generell eine Praxis mitbringen, um für euch interessant zu sein?
Ja, du sprichst es an. Am Anfang, als dieses Modell mit Investoren begann, da sind alle irgendwie losgeprescht und das war ein wildes Durcheinander, wenn ich das mal so beschreiben kann. Ja. Inzwischen sind einige in der Realität angekommen, ja, haben festgestellt, was wir für ein komplexes regulatorisches Umfeld haben, haben erkannt, welche Herausforderungen sich speziell eben auch auf der Personalseite ergeben und dadurch hat sich diese anfängliche Dynamik deutlich gebremst. Ja. Zu Akura kann ich sagen, ja, wir sind anfangs sehr schnell gewachsen. Wir sind ja ein bisschen später gestartet als andere. Heute sind wir in der Anzahl der Praxen die größten in Deutschland. Aber das war für uns auch strategisch wichtig. Denn uns war immer klar, wie komplex es ist, in Deutschland eine solche Gruppe sauber aufzuziehen. Und das erfordert gewaltige Investitionen. Und diese Investitionen können Sie qualitativ nur dann gut stemmen, wenn Sie eine gewisse Größe haben. Ich muss zugeben, ich habe das anfangs auch unterschätzt. Ich dachte, mit 50 schaffst du das. Ja. Ich glaube, dass irgendwo bei 70, vielleicht sogar 80 Praxen der Punkt liegt, wo man die qualitativen Maßnahmen, die heute notwendig sind, für eine solche Gruppe seriös stemmen kann. Diese qualitativen Maßnahmen umfassen ganz sicher die Qualitätssicherung. Es geht um Employer Branding, weil sie brauchen Leute. Aber wenn Sie sich die Anforderungen an die IT heute ansehen, das ist gewaltig und wir haben uns über 1000 Praxen angesehen, um auf die 100 dann am Schluss zu kommen. Nicht jede von denen ist großartig aufgestellt. Wir haben Sachen gesehen, wo Leute mit Microsoft Family Lizenzen in den Praxen unterwegs sind, was vollkommen unzulässig ist. Ja? Wo sie keine Sicherheitsstandards haben, wo Leute private E-Mails benutzen, dort irgendwelche Patienteninformationen verschicken. Es gibt ganz, ganz schlimme Situationen. Das mag bei einer Einzelpraxis, wenn es das Verantwortungsbewusstsein des Chefs ist, okay, der kann das vielleicht machen. Also ich würde es ihm niemals empfehlen, aber bei einer großen Gruppe wie bei uns ist das vollkommen unvorstellbar. Ja, insbesondere in einer Zeit, wo es immer mehr Hacks gibt, wo es immer mehr Erpressungsversuche von Organisationen gibt, müssen Sie eine solide IT haben. Das muss nach höchsten Sicherheitsstandards funktionieren. Und deshalb glaube ich, hat sich das Ganze ein bisschen gebremst. Soweit zu dieser Antwort. Heute arbeiten wir an der Qualität, ja, unserer Organisation, unserer Prozesse und allem. Wir wachsen weiterhin. Und ich denke, dass wir in der Zukunft auch genauso wieder dynamisch wachsen werden, wie das in der Vergangenheit war, aber von einer noch besseren Plattform aus.
Das heißt aber auch, dass viele, die noch darauf hoffen, Sie haben ja eben schon gesagt, wie viel, also ein Großteil der Praxisinhaber jenseits der 50 bis 60 geht ja demnächst in den Ruhestand. Viele, die darauf hoffen, ihre Praxis an einen Investor verkaufen zu können, werden es schwerer haben. Das hat uns ja auch der Jörn Thiemer schon gesagt. Die Zeiten, wo man eben jede Praxis irgendwie los wurde, sind vorbei. Also sie wählen auch sorgfältiger aus, auch weil es eben dann passen muss und die Qualitätsstandards ja auch umgesetzt werden können müssen. Also wer darauf hofft, jetzt noch einfach seine Praxis an den Investor zu verhökern, wie das dann immer so heißt, muss sich, glaube ich, schon vorher ganz gut aufstellen, ne?
Ja, die Praxis sollte schon mal gut sein. Ja, sie sollte vielleicht auch organisatorisch vernünftig aufgestellt sein. Sie sollte sich an alle rechtlichen Gegebenheiten halten. Ja, am Anfang dieses Runs auf die Investoren, da gab es ganz, ganz viele Leute, die versuchten, das schnelle Geld zu machen. Manchen ist das auch gelungen. Schön für diese Leute, aber ich glaube nicht, dass es heute noch etablierte Investoren gibt, die so blauäugig reingehen, wie das vielleicht in 2015, 2016, 2017 der Fall war.
Wenn man, oder andersrum formuliert, ich war auf einer großen Messe und da stand ich mit mehreren Standesvertretern zusammen und dann hört man direkte Kritik in diese Richtung, naja, die Investoren, die interessieren sich ja nur für die starken Praxen in den Ballungszentren, da wo es spannend ist, da wo attraktive Patientengruppen sitzen, die Basisversorgung in der ländlichen Struktur, die ja immer mehr zum Problem wird, ja, da seien sie überhaupt nicht unterwegs, das sei auch nicht attraktiv, und aber gerade da fehlt ja auch Versorgung, ne? Gibt es da Konzepte von Akura oder wie geht man auch mit diesem Vorwurf generell um?
Ja, der Vorwurf wird oft gehört, ja. Tatsächlich ist es doch so, dass die Investoren, sie kaufen bestehende und sie kaufen größere Praxen. Rein rechtlich gesehen dürfen wir gar keine Einmannpraxen kaufen, denn du brauchst ja zwei Zahnärzte, um MVZ zu betreiben. Also prinzipiell folgt die Ansiedlung von Praxen der Bevölkerungsdichte. Unabhängig vom Träger. Ob das Investoren sind, ob das eben niedergelassene Zahnärzte sind. Das kann man sehr klar herausfinden. Dafür haben wir auch Analysen und Gutachten machen lassen. Wenn wir diese Praxen also kaufen, dann ersetzen wir einen Abgeber, der möglicherweise seine Praxis in eine unsichere Zukunft entlassen hätte, ob die schließt oder ob sie dann in die Hände von jemand geht, der vielleicht noch nicht weiß, wie es funktioniert, sei unbelassen. Aber wir übernehmen Praxen, die bereits bestehen. Das heißt, wir verschieben die Versorgung nicht. Ja. Wenn wir jetzt über Akura sprechen, Karl-Heinz, weil das war ja deine Frage, dann kann ich sagen, unser Ziel ist nicht die Innenstadt der Großstadt. Das ist durch das TSVG ein bisschen geschoben, weil du kannst in Köln-Mitte kannst du 100 Investorenpraxen machen und hast kein Problem. Wenn du versuchst, das Gleiche irgendwie in einer Kleinstadt zu machen, das geht nicht. Ja? Das heißt, das TSVG ist eigentlich voll nach hinten losgegangen, dass die Bereiche, in denen wir Versorgung brauchen, in denen gerade diese 50% der älteren Niedergelassenen zukünftig ausscheiden werden, da können wir nur mit großen Problemen rein. Mit Akura sind wir durchaus auf dem Land, ob das jetzt in Freudenstadt ist, im Schwarzwald, ob das in Schlingen ist, in Lingenfeld, in Eichstätt, in Ludwigsfelde, in Kaltenkirchen, in Ahaus oder auch in Emsbüren. Ja? Also dieser Vorwurf trifft auf uns auf jeden Fall nicht zu.
Werbung. Berliner Teamtag Dental ist die Fortbildung für das ganze Praxisteam. Am 13. März 2026 in Berlin. Kommunikation, Teamkultur, Abrechnung, digitale Helfer, Praxismarketing mit Social Media und mehr. Viel Input und Tipps, wie ihr den Praxisalltag leichter rocken könnt. Jetzt anmelden unter quint.news/teamtag.
Ja, wichtiger Hinweis. Aber was auf Sie auch zutrifft, sind natürlich die Kautelen und die Widrigkeiten der Gesundheitspolitik in Deutschland. das haben Sie ja schon kurz erwähnt, die ganze Regulatorik, die Sie stemmen müssen und natürlich die dann auch dazu kommt, wenn ein Minister beschließt, dass er ein Finanzstabilisierungsgesetz braucht, weil die Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung leer sind. Das trifft ja alle gleichermaßen. Das trifft die Zahnärzte, die Einzelpraxen mit Angestellten, das trifft die größeren Praxisstrukturen und das trifft die zahnärztlichen MVZ und das trifft auch die investorengeführten MVZ. Es gibt eine Budgetierung, für 23, 24 hatten wir das, und es gibt Honorarverteilungsmaßstäbe. Und das kann ja auch angesichts der schlechten Kassenlage jederzeit wieder passieren. Das ist ja eine Größe, mit der dann alle Praxen rechnen müssen. Sie haben schon gesagt, Sie haben sich da auf die Fairnisse schon eingestellt, aber es gibt natürlich auch vielleicht Investoren, wie Sie sagten, einige sind sehr blauäugig in den Markt gegangen, die diese Widrigkeiten nicht so beachtet haben, denn wir hatten vorher ja lange Jahre keine Probleme mit Budgets und anderen Dingen. Mhm. Wie geht so eine große Struktur wie bei Ihnen damit um, wenn es dann heißt, am Ende des Jahres oder am Ende des Quartals haben wir Leistungen, die wir nicht bezahlt bekommen?
Jetzt haben Sie mich natürlich eingeladen, über Politik zu sprechen. Also da kann ich nicht daran vorbeigehen.
Das trifft ja diesmal die große Politik, nicht die Standespolitik.
Ja, genau. Wir machen es kurz. Ja. Die Budgetierung ist eine Notbremse. Dessen sind wir uns bewusst. Ja. Aus meiner Sicht ist sie dadurch entstanden, dass die Politik über Jahre hinweg das solidarische Gesundheitssystem mit Kosten belastet hat, die dort überhaupt nicht hingehören. In der Presse werden über 50 Milliarden kolportiert, die da reingekippt wurden an Kosten, die eigentlich nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun haben und schon gar nicht mit den Leuten, die Beiträge bezahlt haben. Also eigentlich müsste die Politik diese Beträge mal vom Tisch nehmen, dann hätten wir auch kein Problem. Ne? Gut, jetzt werden wir drei das sicher nicht lösen. Ja? Also insofern gehe ich zum zweiten Teil der Frage, wie gehen wir damit um? In Bayern sagen wir, wenn es regnet, ja, dann regnet's. Also es ist unangenehm, wir müssen damit umgehen, wir müssen damit genauso umgehen wie jede einzelne Praxis. Klar, wir können uns gut organisieren, wir haben bestimmte Analyseinstrumente, die uns hier helfen und es ist okay. Ja.
Aber Sie müssen es genauso organisieren wie alle anderen, das ist unerfreulich und hemmt natürlich auch die Entwicklung der Praxen, ne, wenn man das dann sieht, weil das Geld am Ende fehlt, ne?
Ja, natürlich, es ist wahnsinnig unangenehm, ja. Aber was willst du machen? Gesetzliche Vorgaben sind zu erfüllen und zwar zu 100%, ja. Mhm. Ich sehe auch nicht den Sinn von jeder 80er-Zone auf der Autobahn, aber trotzdem muss ich mich dran halten.
Ja. Gehen wir auf das Thema Nachfolge. Also für eine Praxis abzugeben ist ja für Zahnärzte, deren Lebenswerk das ja ist, die das ja oft 30, 35, 40 Jahre teilweise sogar gemacht haben, kein leichtes Ding. So. Und, wie gehen Sie jetzt damit um? Viele von denen bleiben ja noch eine gewisse Kooperationszeit in der Praxis bei Ihnen dabei und gehen dann raus. Wie gehen Sie damit um? Weil der langfristige Erfolg von Praxen hängt ja doch sehr stark von der persönlichen Beziehung Zahnarzt zu Zahnärztin ab. Viele Menschen haben dann ihren Zahnarzt, ihre Zahnärztin, wechseln dann auch nicht gern und das ist eine sehr enge Vertrauensbasis. Und nicht alle Patientengruppen vertragen häufig wechselnde Behandler oder ärztliche Leiter. Bei jüngeren Leuten ist das nicht ganz so schlimm, aber je älter die Menschen werden, desto mehr schätzen sie doch die vertrauten Personen. Wie organisieren Sie das, dass es da saubere Übergänge gibt, dass die Menschen, die in die Praxen kommen, weiter sich gut betreut fühlen und auch der Praxisabgeber seine Patienten, das sind ja dann immer seine Patienten, dann auch in gute Hände übergeben kann?
Das ist tatsächlich natürlich eine Riesenherausforderung, aber auch da ist trägerunabhängig. Wenn ich als Zahnarzt meine Praxis abgebe an einen jüngeren Kollegen, stehe ich vor genau dem gleichen Problem. Also das hat, ich glaube, es hat was mit Bewusstsein zu tun, ja, mit Problembewusstsein. Und wir haben von Anfang an gesagt, für uns ist eine vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit wichtig. Und zwar sowohl mit den Leuten, die ihre Praxis an uns verkaufen, als auch eben für junge Zahnmediziner, die dann reinkommen. Tatsächlich ist es so, dass wir heute mehr als die Hälfte unserer Praxen in der Führung von neuen Chefs haben. Das heißt, dieser Übergang hat gut geklappt. Ja. Bei den anderen hat sich die Frage zum Teil nicht gestellt und zum Teil ist der alte Chef, Altchef, länger geblieben. Über 2/3 unserer Praxen haben immer noch die behandlerische Präsenz des alten Chefs. Das heißt, obwohl die Leute mit ihrer vereinbarten Frist der Zusammenarbeit fertig waren, haben sie gesagt, eigentlich ist es ganz cool mit Akura jetzt. Ja? Ja, es ist nicht jeden Tag wunderbar, da muss man nicht jetzt irgendwas sich vorstellen. Das ist in jedem Arbeitsumfeld so, dass einem mal was nicht passt. Ja. Aber insgesamt, glaube ich, machen wir das ganz gut, darum bleiben die meisten auch. Viele davon, wie ich beschrieben habe, gehen in die zweite Reihe und die neuen Behandler kommen dann mit neuen Ideen, die bringen eine neue Dynamik rein und das tut ehrlich gesagt den Praxen auch gut, das tut den Mitarbeitern gut, denn gerade die nächste Generation von Mitarbeitern spricht auch mal gern mit einem jungen Chef. Ja. Die Arbeitgebergeneration hat bei uns unbefristete Anstellungsverträge und kann am Ende des Tages, wenn sie gesund sind, selbst entscheiden, wie lange sie noch als Angestellter für uns aktiv sein möchten. Wie gesagt, 2/3 bleiben dabei. So schlecht können wir nicht sein.
Wie wichtig ist das dann auch teilweise, dass Sie dabei bleiben? Sie haben ja große Namen gekauft, ne? Hürzler oder Kuri oder Kahn.
Otto Zur sollte man nicht vergessen. Weil,
ja, der Otto Zur natürlich. Also die beiden auch mit der neuen orangefarbenen Bibel, 3 Bände, Gewalt des Wissens, 12 Kilo schwer bei Quintessenz.
Ja, da haben wir einen Interessenkonflikt, ne? Weil die beiden haben wahnsinnig viel Arbeit reingehängt in diese Bibel, ja? Die ein absolut umfassendes Kompendium des Wissens in der ganzheitlichen Zahnmedizin ist. Ja. Ich hoffe, die Quintessenz unterstützt die beiden gut im Abverkauf.
Allerdings. Also wir haben da auch sehr viel Spaß mit den beiden. Also sie machen das auch super. Aber das ist natürlich auch so ein Lebenswerk. Ne? Also gerade bei diesen beiden, da steht ja nun ein Name dahinter. Und geben die beiden das dann auch weiter? Oder wie haben die Altpraxisinhaber, die verkauft haben, die Chance, ihr Wissen und auch ihr Verständnis von guter Zahnmedizin weiterzugeben an die Angestellten? Nehmen die das an? Nutzen sie das auch, dass die sehr erfahrenen Kollegen dann den jungen Kolleginnen und Kollegen dann helfen und Wege weisen? Ist das ein wichtiger Punkt bei Ihnen im Konzept?
Als ich noch Vorstand von Straumann war, ja, haben wir diese ITI-Behandlungskompendien gemacht. Ja. Die kennen Sie auch. Und ich war lange Zeit in den ITI-Konsensuskonferenzen aktiv und bin da auch mit eingesessen. Manchmal auch irgendwo als Mediator. Ne? Wenn Sie erfahrene Zahnmediziner haben, die sich über eine Behandlungskasistik unterhalten, dann haben Sie oft verschiedene Meinungen, wie die ideale Lösung ist. Deswegen gibt es ja auch diese Kompendienreihe. Und genauso ist das in einer Praxis. Sie haben den erfahrenen Abgeber, der hat seine Behandlungsmethode. Der Junge kommt rein oder die Junge kommt rein, hat etwas gesehen, möchte das gerne irgendwie anders machen. Und dann tauscht man sich aus. Und die Basis dieses Austauschs ist genau wie die Zusammenarbeit mit Acura. Die muss von Respekt geprägt sein. Am Ende ist jeder Zahnarzt, jede Zahnärztin selbst verantwortlich für die Behandlung, die sie wählen. Und insofern sollte auch der ältere Abgeber zwar seinen Ratschlag und seine Meinung geben, aber ne, der jüngere Behandler muss dann schon verantwortlich zeichnen für die Art und Weise, wie die Patientin und der Patient behandelt werden.
Ja, das ist eine sportliche Aufgabe, die Sie da haben, die Sie natürlich in anderen Praxen, die Partner haben oder wo Praxen abgegeben werden, auch haben. Aber es ist natürlich auch noch eine Herausforderung, solche Prozesse dann in den Praxen auch noch zu bewältigen. Das ist ja auch nicht ganz ohne immer, das ist ja nicht ganz spannungsfrei.
Das ist eine strategische Priorität, die wir für uns zumindest von Anfang an festgelegt haben. Es gibt andere Leute, die sehen das vielleicht anders. Ich glaube, dass es sehr gut funktioniert, wenn wir diesen organisatorischen Rahmen geben, wenn wir die Infrastruktur geben, wenn wir letztendlich den Gesundheitspunkt schaffen. Ja? Aber die medizinische Behandlung liegt in den Händen der Zahnärztinnen und Zahnärzte. Und dort muss sie auch sein. Ich kann mir als BWLer, mit allen Jahren, die ich jetzt in der Zahnmedizin unterwegs bin, werde ich mir nicht anmaßen, da irgendjemand reinzureden.
Franz, wir haben in der Praxis eine ganz große Gruppe von Inhabern, von Praxisinhabern und Inhaberinnen, die wahrscheinlich für euch nicht spannend sind, weil sie zu klein sind, weil die Lage oder sonstige Punkte, die Immobilie etc. möglicherweise nicht passen, die aber eine sehr erfolgreiche Praxis geführt haben. Da schließt sich eine Frage an. Kann es für diese Gruppe, die wahrscheinlich räumlich oder auch vom Personal her gar nicht groß genug sind, können die auf Dauer nicht trotzdem spannend für Acura sein? Und wenn das nicht so ist, also die finden objektiv keinen Nachfolger. Sie haben alles versucht, sie haben inseriert, sie haben sich auf ihre ehemaligen Assistenten und Angestellte kapriziert und angefragt, sie finden keinen Nachfolger. Also, wenn Sie denn nicht spannend genug sind, um vielleicht auch diese Gruppe irgendwo anzusprechen oder ein Konzept zu finden, was würdest du denn jetzt diesen Inhabern empfehlen zu tun?
Das ist tatsächlich eine Frage, die uns sehr stark umtreibt. Ja. Vor langen Jahren, 2018, ja, war ich bei der KZV in Westfalen-Lippe. Und die spannende Frage war, wie glauben Sie, dass Sie mit einer Gruppe erfolgreich sein können, wenn die niedergelassenen einzelnen Zahnärzte, hat man nicht gesagt, aber wenn die niedergelassenen heute sehr stark von ihrer eigenen Selbstausbeutung leben. Ja, und unsere Antwort als Akura ist, indem wir gut organisiert sind, ja, und einen geregelten Rahmen auch für die Arbeitszeit, für die Lohnfortzahlung, für die Ferienzeit und solche Dinge geben. Mich treibt diese Frage tatsächlich um, und in dem Augenblick, wo unsere Systeme so robust sind, dass wir sie anderen Praxen bereitstellen können, denke ich, werden wir auch einzelne Systeme Schritt für Schritt öffnen, damit andere, auch kleinere Praxen davon profitieren können. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Das ist eine Zukunftsvision. Ich glaube, es ist notwendig, dass gerade diese wahnsinnig komplexe Administration, dass die einfach professionalisiert wird. Wenn Sie heute eine Einzelpraxis haben, dann steht die Praxis, wenn Sie nicht da sind, wenn Sie mal Urlaub machen. In dem Augenblick laufen die Kosten weiter, also ob das jetzt Eigentum ist oder Miete, ist egal, weil sonst hast du halt eine Art Eigenmiete. Ja. Es laufen die Leasings für die medizinischen Gerätschaften weiter. Es laufen die Personalkosten weiter. Das heißt, Sie haben so einen Druck, sich selbst auszubeuten, dass das den Beruf auch letztendlich unattraktiver macht. Und ich denke, hier kann es interessante neue Lösungen geben, über die werden wir irgendwann dann sprechen, wenn wir soweit sind. Ja, das wird ein neuer, spannender Podcast auf jeden Fall. Aber hier muss man zu Lösungen kommen.
Wenn wir nach vorne schauen, mal den Blick in die Zukunft richten und uns mal anschauen, wir haben das Thema der Digitalisierung, wir haben die aktuellen Probleme in der Personalrekrutierung, das Stichwort Feminisierung, all diese wichtigen Punkte, die alle gleichzeitig im Moment ja auf dem Markt einströmen. Aus deiner Sicht heraus, wie sieht die Praxis der Zukunft aus, wenn sie erfolgreich laufen soll?
So wie eine Akura-Praxis. Punkt. Also ich glaube, dass Praxen in Zukunft, wenn sie gut funktionieren wollen, dann müssen sie gut organisiert sein. Und ich glaube, dass es eben mit Ausnahmen sehr schwer wird, diese kleine Einzelpraxis zu betreiben, weil die Kostenblöcke durch die Digitalisierung, ja, durch die Instrumente, die heute einfach vom Markt auch gefordert werden, digitale Workflows zum Beispiel, ja, das wird für eine Einzelperson immer schwerer zu stemmen, vor allem wenn du auch mal noch Familie hast und wenn du noch irgendwie mal Urlaub machen willst. Heute sind bereits über 2/3 der Absolventinnen in der Zahnmedizin sind Frauen. Insofern, da gibt es auch eine Familienplanung, da gibt es auch meistens noch einen Mann, der nebenbei einen Job hat, ja, neben der Praxis der Frau. Das muss ja alles irgendwie unter den Hut kommen. Also ich glaube, die Struktur des Marktes wird sich verändern. Wir werden hingehen zu größeren Praxiskonstrukten. Und da gibt es verschiedene Methoden und Modelle, die im Wettbewerb stehen werden. Mhm. Ja, aber am Ende werden alle gut organisiert sein müssen, denn wir haben es ja während Corona gesehen. Ja? Mhm. Hast großes Parlament, jeder von den Leuten will mal vor eine Kamera, und dann, wie kommst du vor eine Kamera, indem du irgendwie eine Regelungslücke identifizierst. Also die Frage, die ich mir manchmal stelle, muss man das wirklich alles regeln, was die Leute regeln? Aber ich schweife schon wieder ab, ich merke das.
Ja, aber lass uns bei dem Punkt noch kurz bleiben, Franz. Gegen die Annahme spricht allerdings der Umstand, dass Einzelpraxen ja nach wie vor hoch im Kurs stehen. Ne? Also immer noch werden überwiegend Einzelpraxen gegründet. Ne? Meistens sogar teilen sich zwei junge Zahnärztinnen einen alten Praxissitz. Ne?
Das ist doch super.
Die kooperieren miteinander. Ne?
Also ich will nicht falsch verstanden sein. Ja? Also heute machen die IMVZ machen weniger als 1% des Marktes aus. Ja? Also das ist nicht bedeutend in der Anzahl. Frau Marschall hat eben gesagt, was die Anzahl der Mitarbeiter angeht. Okay, da sind wir ein bisschen größer. Aber ich glaube, wenn wir irgendwann in Deutschland auf 10% IMVZ vom Gesamtmarkt kommen, dann ist das viel und das wird ziemlich lange dauern. Ja? Also es wird ein Nebeneinander geben. Und ich glaube, solange man sicherstellt, dass alles ordentlich abläuft, dass Regelungen eingehalten werden, wird es dem deutschen Gesundheitssystem zugutekommen.
Die Sache mit den 10% haben wir, glaube ich, vor vielen Jahren auch schon mal diskutiert. Da hatten Sie die schon für 2025 gesehen, aber 2030 noch. Wird noch ein bisschen dauern.
Das wird noch ein bisschen dauern. Sie sehen, sie hat mich gepusht und gedacht, es wird viel schneller gehen.
Ja, damals war ja sehr viel Dynamik im Markt. Aber ich glaube, wir werden was sehen bei den Zahnarztpraxen. So ein bisschen sind die Trends jetzt so, was wir schon bei den Laboren gesehen haben, den sogenannten Verlust der Mitte. Es wird diverse große Praxen geben und große Praxisketten geben. Es wird viele kleine Praxen geben, die auch wirtschaftlich durchaus erfolgreich sein können, weil sie eben mit kleineren Strukturen mitunter schlagkräftiger sind, wenn sie eben nicht die komplette Bandbreite der Zahnmedizin anbieten wollen und also nicht alles durch, also zwar die Digitalisierung nutzen, aber nicht jedes digitale Tool benutzen. Da ändert sich ja auch eine ganze Menge im Zugang zu digitalen Workflows. Das erleben wir ja gerade, dass nicht mehr alles gekauft und vorhergehalten werden muss, sondern vieles eben auch über Cloud-Systeme zugänglich wird. Ich glaube, da werden wir noch in den nächsten 10, 15 Jahren durchaus Umbrüche im Markt sehen. Wir sehen ja auch eine verspätete, also spätere Gründung. Viele gehen dann doch noch in die Niederlassung, auch von den Angestellten. Also ich denke, das wird sehr spannend werden. Da bleibt natürlich dann auch die Frage, die hatten wir
anfangs. Ja, lassen Sie mich noch beten. Lassen Sie mich noch beten, wenn wir sagen, wir haben uns jetzt 15 gesehen. Ja? Ich glaube, der Boden wird rausfallen, nicht die Mitte.
Okay.
Ja, und der Boden wird rausfallen. Also wir sehen das ja mit dem, was uns angeboten wird. Ja? Wir bekommen jeden Tag, kriegen wir E-Mails und Anrufe von Leuten, die ihre Praxis abgeben. Und wir haben unheimlich viele Angebote von sogenannten Uhus, wo die Praxis unter 100.000 wert ist. Okay? Und die Dinge sind furchtbar. Also die haben seit 10 Jahren keine Renovation mehr gemacht. Da stimmt nichts. Ja, da musst du sagen, wenn du reingehst, ja, hygienisch inakzeptabel, ja. Dass ich als junger Zahnarzt, der den Wunsch habe, hat, sich aus der Tradition heraus selbstständig zu machen, natürlich auf so ein Schnäppchen springe, liegt in der Natur des Menschen. Aber die Leute stellen zunehmend eben auch fest, was sie da für eine Verantwortung sich ans Bein binden und wie wenig Freizeit sie danach haben. Also ich glaube, es wird immer miteinander sein, aber es wird einen Strukturwandel geben, eben hin zu ein bisschen größeren Einheiten, wo man sich auch vertreten kann, wenn man mal krank ist oder wenn man mal in den Urlaub fahren will.
Ja, bin ich nicht ganz so dabei, weil ich denke, dass also diese ganz billigen UHU-Praxen gehen dann auch meistens nicht, weil die jungen Leute schon sehr genaue Vorstellungen davon haben und was sie dann haben wollen und auch Geld investieren, gibt es immer. Ne? Ich meine, das ist ein weites Feld. Wir haben einen Berufsstand von lauter Einzelkämpfern, die schwer ins Team zu kriegen sind teilweise. Und insofern wird es ganz spannend sein zu sehen, wo sich das hin entwickelt und wie dann auch die jungen Frauen, die jetzt ja im Beruf sind und in den Beruf kommen, dann damit agieren werden. Aber mich würde noch mal interessieren, wir haben schon kurz darüber gesprochen, über die Anteile im Markt über die Player in den Bereich Investorenpraxen. Karl-Heinz und ich haben das schon diskutiert, auch mit anderen. Wir denken schon, dass es da auch einen Konzentrationsprozess geben wird. Wir haben ja schon Konzentrationsprozesse erlebt, dass also Anbieter weggefallen sind oder sich zusammengeschlossen haben, dass einige auch tatsächlich ihre Praxen an einen neuen Investor verkauft haben, was dann mitunter dazu geführt hat, dass das ganze Konstrukt arg ins Wanken geriet. Wie sehen Sie das? Wie viele Investoren im Konzept einer Akura oder ähnlich verträgt so ein Markt in den nächsten 10, 15 Jahren?
In den meisten Märkten haben sie 3 bis 5 Player, die sich dann etablieren können und die das ganz vernünftig machen. Ja? Der Markt hat eine unheimlich hohe Markteintrittsbarriere durch die hohen regulatorischen Anforderungen, durch das Maß an Bürokratie, das einfach gegeben ist. Man braucht zahnmedizinisches Know-how, man braucht ein bisschen Menschenkenntnis. Ich glaube, das schadet nicht. Man braucht ganz viel Verständnis, ja, das ist unbedingt notwendig. Insofern, das ist auch eine gewisse Lernkurve, wie ich vorhin gesagt habe. Ich persönlich sehe die kritische Größe in Deutschland bei ungefähr 80 Praxen. Drunter ist es eine Qual. Ja. Drüber beginnt es dann irgendwann auch Sinn zu machen, weil Sie dürfen nicht vergessen, man kauft ja erfolgreiche Praxen und dann hat man auch zusätzlich die Kosten der Zentrale dazu. Ne. Das müssen Sie erstmal heben durch verbesserte Abläufe, ne, dass sie ihre Zentrale überhaupt bezahlen können. Ne. Deswegen gibt es eine gewisse Mindestgröße. Ich denke, dass gut aufgestellte Gruppen mit einer vernünftigen Plattform, und das sind diese organisatorischen Abläufe, die Prozesse, die IT-Systeme, das Accounting und so weiter, dass diese Gruppen sehr, sehr attraktiv sind für gerade kleinere, wenn die sagen, wir kriegen das nicht hin. Also, dass sie sagen, wir möchten gerne zu euch kommen, weil für uns ist der Aufbau dieser Plattform unendlich aufwendig. Und dann wird man sich das sicher ansehen. Und da ist irgendwo die Frage für jemand, der größer ist, wie wir zum Beispiel, okay, wie viel Sinn macht es für uns, ja, dass ich mir jemand ans Bein hänge, anstatt das mit einzelnen Praxen zu machen. Ja? Denn es gibt ja genügend da draußen. Ja? Das ist irgendwo so die wirtschaftliche Überlegung, die man da hat. Und das wird sehr stark davon abhängen, wie ethisch sauber diese Leute unterwegs sind. Ich habe vorhin gesagt, wie wichtig es ist, dass wir sauber agieren, dass wir uns an Recht und Gesetz halten. Und sollte da irgendjemand sein, der eine Leiche im Schrank hat, ja, dann will ich diese Leiche sicher nicht bei uns haben. Skelett sagt man, glaube ich, auf Hochdeutsch, ne? Also bin da vorsichtig.
Ja, also hochspannend. Danke dir zunächst einmal, lieber Franz, für deine sehr offene und sehr klare Sprache in dem Bereich. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Ich zitiere jetzt nicht nochmal das Tierwort, sondern da tretet ihr ja den Beweis an, dass ihr fast schon über 7, 8 Jahre am Markt unterwegs seid. Und ich glaube auch, ihr habt ja auch noch eine Zukunftsversion oder Vision im Hinblick darauf, wohin ihr wollt. Was sind deine Ziele persönlich? Was sind deine Ziele mit der Akura-Gruppe?
Ich finde Akura den schönsten Job der Welt. Es ist super. Was soll ich sagen? Also, das soll am besten ewig so weitergehen. Ja? Ich habe ja, was soll ich zu Hause machen? Rasenmähen und RTL 2 gucken? Ja? Sicher nicht. Ja? Das bin ich nicht. Ja? Okay. Ich finde die Arbeit total super spannend und das Projekt der privaten Gesundheitspunkte und irgendwo den Strukturwandel in Deutschland mitzugestalten, das ist eine Sache, die finde ich brutal motivierend. Ja? Den täglichen Austausch mit spannenden Menschen. Ich habe den besten Job der Welt.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Dann wollen wir Ihnen herzlich wünschen, dass das auch so bleibt und uns herzlich für das Gespräch bedanken, das uns viel Spaß gemacht hat und sehr viele interessante Einblicke gegeben hat in die Arbeit eines investorengeführten MVZ und einer solchen Gruppe. Wobei man auch sagen muss, dass Sie aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung im Dentalmarkt sicherlich gar nicht blauäugig an die Dinge rangegangen sind. Sie haben gewusst, was Sie erwartet, weil Sie genug Praxen von innen kannten. Das kann man, glaube ich, nicht von allen behaupten, die sich da in dieses Feld gewagt haben.
Das war hilfreich, ja.
Genau, es schadet nie, wenn man Ahnung hat, ne? Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite.
Danke auch von meiner Seite.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Franz Meyer zu den aktuellen Entwicklungen im deutschen dentalen Praxismarkt und auch aus der Sicht eines Investors. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast@quintessenz.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie unserem Infopodcast für die Praxis und für das Labor treu. Machen Sie es gut.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.